dem Berliner Ehepaar St. Arnaud sowie zwei weiteren Wandergenossen Rosa Eginhardt und dem Emeritus geht es nach Altenbrak.
Es schlug 11 vom Dorfe her, als Gordon in sein einfaches, im linken Flügel gelegenes Zimmer trat, um sich hier, wie seine Gewohnheit war, schon vor dem Schlafengehen in einer Sofaecke bequem zu machen. Er war aber noch viel zu sehr bestürmt und aufgeregt, um sich dieser Bequemlichkeit länger als eine Minute hingeben zu können. Und so stand er wieder auf, um zu dem schon offenstehenden Fensterflügel auch noch den zweiten zu öffnen. Unter ihm lag ein mit Levkojen und Reseda besetztes Rondell, und er sog den in einem starken Strom heraufziehenden Duft begierig ein. Alles war still. Die Bosketts, die den Gartenstreifen einfassten, standen in tiefem Schatten, und nur an einer einzigen, dem Zimmer Saint-Arnauds gegenübergelegenen Stelle zeigte sich der Schatten durch einen Lichtstreifen unterbrochen. Gordon sah darauf hin, als ob er die Geheimnisse der kleinen Welt, die Cecile hieß, aus diesem Lichtstreifen herauslesen wollte. Dann aber überkam ihn ein Lächeln und er sagte zu sich selbst, »Ich glaube gar, ich werde der Narr meiner eigenen Wissenschaft und verfalle hier in Spektralanalyse. Pur Gordon. Die Sonne mag ihre Geheimnisse herausgeben, aber nicht das Herz und am wenigsten ein Frauenherz.« Unter solchem Selbstgespräche trat er vom Fenster zurück und ließ alles, was der Tag gebracht, noch einmal an seiner Seele vorüberziehen. Wieder vernahm er das heitere Lachen, mit dem sie bei Tisch die Schmerlenreime begleitet hatte. Wieder sah er das mondbeschienene Plateau, darauf sie heimritten, hörte wieder das langgedehnte Ja, das doch ein kurzes Nein war, und fühlte noch einmal den erwidernden Druck ihrer Hand. Und dabei kehrten ihm alle Betrachtungen und Fragen zurück, denen er schon in seinen Zeilen an die Schwester Ausdruck gegeben hatte. Was ist es mit dieser Frau? So gesellschaftlich geschult und so naiv? Sie will mir gefallen und ist doch ohne rechte Gefallsucht. Alles gibt sich mir aus Gewohnheit als Koketterie. Sie hat augenscheinlich in der vornehmeren Welt gelebt, vielleicht in einer allervornehmsten. Und hat Auszeichnungen und Huldigungen erfahren, aber wenig echte Neigung und noch weniger Liebe. Ja, sie hat ein Verlangen, eine Sehnsucht, aber welche? Mitunter ist es, als sehne sie sich, von einem Drucke befreit zu werden oder von einer Furcht und innerlichen Qual. Ist ihr Saint-Arnaud diese Furcht? Ist er ihr eine Qual? Nein. Er hat nichts von einem Quälgeist, trotzdem sie heute seine Courtoisie zu bestreiten schien. Aber das sind Stimmungen. Und ich habe sie wie heute voll Ablehnung, so auch ebenso voll Dank und Hingebung gegen ihn gesehen. Und doch eine Wolke. Sie hat eine Geschichte. Oder er. Oder beide. Und die Vergangenheit wirft nun ihre Schatten. In diesem Augenblicke schwand drüben der Lichtstreifen auf dem Bosquet. Es soll dunkel bleiben. Und er schloss das Fenster und suchte die Ruhe. Die kam ihm nicht gleich, aber als sie kam, schlief er fest und die Sonne war schon an seinem Fenster vorüber, als er aufwachte. Nach der Uhr sehend sah er, dass der Zeiger bereits auf 8 wies und er sprang nun rasch aus dem Bett. Seine Toilette war erst halb beendet, als es klopfte. Herein! Der Portier übergab ihm ein Telegramm, zugleich Entschuldigungen vorbringend. Es sei schon gestern Nachmittag gekommen, als die Herrschaften noch auf der alten Braker Partie gewesen seien, und nachher sei es vergessen worden, Herr von Gordon möge verzeihen. Gordon lächelte. Telegramme hatten längst aufgehört, eine besondere Wichtigkeit für ihn zu haben. Und so kam es, dass er auch jetzt noch eine Minute vergehen ließ, ehe er den Zettel überhaupt öffnete. Sein Inhalt lautete: Bremen, 15. Juli, wegen des neuen Kabels abgeschlossen. Wir erwarten Sie morgen. Eine Welt widerstreitender Empfindungen drang auf ihn ein, als er auf diese Weise den ihm während der letzten Tage so lieb gewordenen Aufenthalt in Thale so plötzlich abgebrochen sah. Aber das angenehme, beruhigende, zufriedenstellende wog in diesem widerstreitenden Gefühle doch schließlich vor. Gott sei Dank, ich bin nun aus der Unruhe heraus. Und vielleicht aus noch Schlimmerem. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Und mit unserer Festigkeit und unseren guten Vorsätzen ist nicht viel getan. Eine gnädige Hand muss uns bewahren, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Führe uns nicht in Versuchung. Wie wahr, wie wahr. Mein gutes Glück interveniert mal wieder und meint es besser mit mir als ich selbst. Und er klingelte. Mein Frühstück und meine Rechnung. Sind Ober-Saint-Anneau und Frau schon auf dem Balkon? Ja, Herr Baron. Er ließ sich die Rangerhöhung gefallen und fuhr fort. Und der nächste Zug nach Hannover? 9:20 Uhr. Ach, da habe ich noch Zeit voll auf. Und er hob, als er wieder allein war, den Koffer auf den Ständer und begann zu packen. Die Raschheit, mit der er dabei verfuhr, zeigte den vielgereisten. Und der vom Zimmerkellner mittlerweile gebrachte Kaffee hatte noch eine mittlere Temperatur als auch alles schon fertig und der ins Schloss gedrückte Koffer samt Schirm und Plaid beiseite geschoben war. Gordon sah nach der Uhr. 9, also noch 20 Minuten. 15 für mein Frühstück und 5 für den Abschied. Etwas wenig, aber je weniger, desto besser. Was soll man sich sagen? Abschiedsworte müssen kurz sein, wie Liebeserklärungen. Das Beste hält nicht lange vor und sträubt sich gegen Dauer. Der erste Moment ist poetisch, der zweite kaum noch und der dritte gewiss nicht mehr. Und weil man das fühlt und ein schlechtes Gewissen hat, so wird man lügnerisch und heuchelt und übertreibt. Und das mag ich nicht. Ich will mich nicht selbst um die schönen Eindrücke dieser Tage bringen und will gehobenen Herzens und ohne alles Redensartliche von ihr gehen. Ich will mich ihrer erinnern wie. Nun, nur um Himmels Willen nichts von kindischen Vergleichen. Und doch, woran erinnern Sie mich? An wen? Oder an welches Bild? Und er wiegte den Kopf nachsinnend hin und her. Endlich schien er es gefunden zu haben. Ja, das ist es. Ich habe mal ein Bild von Queen Mary gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wo. War es in Oxford oder in Hampton Court oder in Edinburgh Castle? Gleich vieles war die schottische Königin, meine arme Landsmännin. Etwas Katholisches, etwas Glut und Frömmigkeit und etwas Schuldbewusstsein. Und zugleich ein Etwas im Blick, wie wenn die Schuld noch nicht zu Ende wäre. Ja, daran erinnert sie mich. Und der alte Oberst, nun, der könnte den Bothwell aus dem Stegreif spielen. Wahr und wahrhaftig. Ob er irgendeinen Darnley hat in die Luft fliegen lassen? Es wäre leichtsinnig, sich für das Gegenteil verbürgen zu wollen. Aber weg mit solchen Pulverfassreminiszenzen. Ich will hier mit etwas Heiterem abschließen. Und unter solchem Selbstgespräche trat er noch einmal ans offene Fenster und sah über die zunächst gelegene kleine Gartenanlage fort in das Flachland hinaus, an dessen äußerstem Rande die Türme von Quedlinburg aufragten. Er blieb eine Minute lang im Anblick derselben und nahm dann Hut und Stock, um sich bei den Saint-Anneaus zu verabschieden. Aber diese waren nicht mehr auf dem Balkon, sondern promenierten bereits im Park unten und schritten eben auf ihre Lieblingsbank zu, die von Flieder und Goldregen halb überwölbt den Blick auf den Bahnhof frei hatte. »Bitte«, wandte er sich an den Oberkellner, »lassen Sie meine Sachen hinüberschaffen.« Und nun ging er auf die Bank zu, wo Saint-Anneau und Cécile mittlerweile Platz genommen hatten. Boncoeur war mit da, lag aber diesmal nicht zur Seite, sondern in Front, in vollem Sonnenschein. Als er Gordon kommen sah, hob er einen Augenblick den Kopf, ohne sich im Übrigen zu rühren. »Ah, Herr von Gordon«, sagte der Ober, »so spät? Ich dachte, Sie wären ein Frühauf. Meine Frau hat Ihnen in den letzten 10 Minuten mindestens ebenso viele Krankheiten angedichtet. Ich wette, sie schwärmte schon in der Vorstellung einer allerchristlichsten Krankenpflege, der ich mich nun rasch und undankbar entziehe. Wie das?« »Ein eben erhaltenes Telegramm ruft mich fort und ich komme, mich zu verabschieden.« Gordon sah, wie Cécile sich verfärbte. Sie bezwang sich aber, warf mit dem Schirm ein paar Steinchen in die Luft und sagte, »Sie lieben Überraschungen, Herr von Gordon.« »Nein, meine gnädigste Frau, nicht Überraschungen. Erst seit einer Stunde weiß ich davon. Und es lag mir daran, über das, was nun sein muss, so schnell wie möglich hinwegzukommen. Was sage ich Ihnen noch?« Ich werde diese Tage nie vergessen und würde mich glücklich schätzen, Sie früher oder später, sei es hier oder in Berlin oder irgend sonst wo in der Welt, wiederkehren zu sehen. Cécile sah vor sich hin und eine peinliche Stille folgte, bis Saint-Anneau artig, aber nüchtern erwiderte, worin sich unsere Wünsche begegnen. In diesem Augenblicke läutete die Glocke drüben zum zweiten Mal. »Das gilt mir. Adieu, meine gnädigste Frau. Au revoir, Herr Oberst.« Und Gordon, den Hut lüftend, ging auf den Bahnhof zu, der nur durch eine hohe Hecke von der Parkwiese getrennt war. Vor einem der hier eingeschnittenen Durchgänge blieb er noch einmal stehen, verneigte sich und grüßte militärisch hinüber. Der Oberst erwiderte den Gruß in gleicher Weise, während Cecile dreimal mit dem Taschentuch winkte. Keine Minute mehr und der Pfiff der Lokomotive schrillte durch die Luft. Bonkeur aber sprang auf und legte seinen Kopf in den Schoß der schönen Frau. Dabei schien er sagen zu wollen, lass ihn ziehen, ich bleibe dir und bin treuer als er. Gordon war allein im Coupé und nahm einen Rückwärtsplatz, um so lange wie möglich einen Blick auf die Berge zu haben, zu deren Füßen er so glückliche Tage verbracht hatte. 100 Bilder, während er so hinstarrte, zogen an ihm vorüber, und inmitten jedes einzelnen stand die schöne Frau. Gedanken, Betrachtungen kamen und gingen, und auch der Abschiedsmoment stellte sich ihm wieder vor die Seele. Dieser Abschied, sprach er vor sich hin, ich wollte ihn abkürzen, um nicht in armselige Redensarten zu verfallen, und doch war mein letztes Wort nichts anderes. Auf Wiedersehen, alles Phrase, Lüge, denn wie steht es damit in Wahrheit? Ich will sie nicht wiedersehen. Ich darf sie nicht wiedersehen. Ich will nicht Verwirrungen in ihr und mein Leben tragen. Er wechselte den Platz, weil die just eine starke Biegung machende Bahn ihm den Blick auf die Berge hin entzog. Dann aber fuhr er in seiner Betrachtung fort. Ich will sie nicht wiedersehen, so sag ich mir. Aber schließlich, warum nicht? Sind Verwirrungen denn unausbleiblich? Lady Wyndham in Daly war nicht älter als Cecile, und ich selbst war um 5 Jahre jünger als heute, und doch waren wir Freunde. Niemals in den nun zurückliegenden Tagen habe ich mir im Umgange mit der liebenswürdigen Lady misstraut. Und ihr selbst noch weniger. Also warum kein Wiedersehen mit Cecile? Warum nicht Freundschaft? Was in einer indischen Garnisonsstadt möglich war, muss noch viel möglicher sein innerhalb der Zerstreuungen einer großen Residenz. Sind doch Einsamkeit und Langeweile so recht eigentlich die Gevatterinnen, die die Liebestorheit aus der Taufe heben? Er warf die Zigarette fort, lehnte sich zurück und wiederholte, warum nicht Wiedersehen? Aber er konnte weder Ruhe noch Trost aus dieser Frage schöpfen. Ach, dass ich von der Frage nicht loskomme, das ist eben das Missliche. Das gibt die Vorwegentscheidung. Ich entsinne mich eines Rechtsanwalts, der mir einmal beim Shoppen erzählte, wenn wer zu mir kommt und im Eintreten schon anhebt, ich habe da was geschrieben und wollte nur noch von ungefähr anfragen, ob vielleicht eine Stelle, so rufe ich ihm schon von Weitem zu, streichen Sie die Stelle. Sie würden mich nicht fragen, wenn Sie nicht ein schlechtes Gewissen hätten. Und dass ich immer wieder frage, warum nicht Freundschaft, das ist mein schlechtes Gewissen. Das beweist mir, dass es nicht geht. Und dass ich den Gedanken daran fallen lassen muss. Cecile lebt nicht für Kränzchen und Flora-Konzerte. So viel steht fest. Ob die Natur sie so schuf oder ob das Leben sie so bildete, gilt gleich. Möglich, ja wahrscheinlich, dass sie sich zeitweilig nach Idyll und Herzensgüte sehnt. Aber sie schätzt instinktiv einen jeden nach seinen Mitteln und Gaben. Und ich wäre der Lächerlichkeit verfallen, wenn ich meinen Ton ihr gegenüber plötzlich auf Kunstausstellungen und Tagesneuigkeiten oder gar auf den vorlesenden Freund stellen wollte. Was sie von mir erwartet, sind Umwerbungen, Dienste, Huldigungen. Und Huldigungen sind wie Phosphorhölzer. Eine zufällige Friktion und der Brand ist da. Solche Betrachtungen begleiteten ihn und kamen ihm während seines Bremer Aufenthalts allabendlich wieder, wenn er nach den Geschäften und Mühen des Tages seinen Spaziergang am Bollwerk hinmachte. Seine Vorsätze blieben dieselben, aber freilich seine Neigungen auch. Und als er eines Tages, wo diese Neigungen mal wieder stärker als die Vorsätze gewesen waren, in seine Wohnung heimkehrte, schob er ein Tischchen an die Balkontür seines nach dem Flusse hingelegenen Zimmers und setzte sich, um an Cecile zu schreiben. Es war eine kostbare Nacht. Kein Lüftchen ging und auf den vorüberflutenden Strom fielen die Quai- und Straßenlichter. Die Mondsichel stand über dem Rathaus. Immer stiller wurde die Stadt, und nur vom Hafen her hörte man noch singen und den Pfiff eines Dampfers, der sich unter Benutzung der Flut zur Abfahrt rüstete. Rasch flog Gordons Feder über die Seiten hin, und die weiche Stimmung, die draußen herrschte, bemächtigte sich auch seiner und fand in dem, was er schrieb, einen Ausdruck. Die Verhandlungen in Bremen währten länger als erwartet und kamen erst zum Abschluss, als eine nach den Friesischen Inseln hin unternommene Reise die bis dahin bezweifelte Durchführbarkeit des Unternehmens bewiesen hatte. Gordon lernte bei der Gelegenheit Sylt und Föhr kennen, auch Norderney, wo selbst der Emsig sich nach den Saint-Anos forschte, die, dessen Entsanner sich den Plan gehabt hatten, ihre Sommertour auf Norderney zu beschließen. Er ging aber vergeblich die Fremdenliste durch und war endlich froh, die Insel, der er seine Missstimmung entgelten ließ, nach zweitägigem Aufenthalt wieder verlassen zu können. Anfang August war er in Berlin, wo neben amtlichen und finanziellen Vorbereitungen auch allerlei das Technische betreffende Bestellungen und Kontrakte zu machen waren. Er bezog eine schon Ende Mai, kurz vor seiner Reise nach Thale, gemietete Wohnung in der Lenné-Straße, wohin er auch alle Briefe zu richten angeordnet hatte. Leider fand er nichts vor, weder in der Wohnung noch auf der Post, oder doch nicht das, woran ihn am meisten gelegen war. Eine schlechte Laune stellte sich ein. Aber glücklicherweise nicht auf lange. Tor, der ich bin und immer nur mit meinen Wünschen rechne. Man braucht kein Menschenkenner zu sein, um zu wissen, dass Cécile keine passionierte Briefschreiberin ist. Wäre sie das, so wäre sie nicht sie selbst. Briefe schreiben ist wie Wetterleuchten. Da verblitzt sich alles und das Gewitter zieht nicht darauf. Aber Frauen wie Cécile vergegenständlichen sich nichts und haben gar nicht den Drang, sich innerlich von irgendwas zu befreien. Auch nicht von dem, was sie quält. Im Gegenteil, sie brüten darüber und überladen sich mit Gefühl, bis dann mit einem Mal der Funken überspringt. Aber sie schreiben nicht, sie schreiben nicht. Er schob, während er so sprach, den Sofatisch beiseite und begann auszupacken. Unter den ersten Sachen war auch eine Schreibmappe, deren Deckel eine Fotografie zeigte, das Bild seiner Schwester. In der Stimmung, in der er war, sah er sich's an und sagte, Clotilde, wie gut sie aussieht. Aber sie taugt auch nichts. Es muss über 3 Wochen her sein, dass ich an sie geschrieben und bis heute keine Antwort. Trotzdem das Thema nichts zu wünschen übrig ließ. Denn über was schrieben Frauen lieber als über eine andere Frau? Und noch dazu, wenn sie merken, dass man sich für diese andere interessiert. Und doch kein Wort. Ist ein Brief verloren gegangen? Unsinn, Briefe gehen nicht verloren. Nun, es wird sich aufklären. Vielleicht liegt mein langes Skriptum irgendwo in Liegnitz, während Fräulein Schwester noch in der Welt umherfährt. In diesem Augenblicke klopfte es herein. Der Eintretende war ein Großindustrieller, Vorstand einer Fabrik für Maschinenwesen und Kabeldrähte, dem Gordons Ankunft von Bremen her telegrafiert worden war und der nicht säumen wollte, sich ihm vorzustellen. Gordon entschuldigte sich wegen der überall im Zimmer herrschenden Unordnung und bat den Fremden, einen eleganten Herrn von augenscheinlich weltmännischen Allüren, in einem der Fauteuils Platz zu nehmen. Der Fremde lehnte jedoch mit vieler Verbindlichkeit ab und lud seinerseits Gordon ein, ihn nach seiner Charlottenburger Villa hinaus zu begleiten und da selbst sein Gast sein zu wollen. Sein Wagen halte bereits vor der Tür und was Geschäftliches zu sprechen sei, lasse sich unterwegs verhandeln. Wir haben dann den Abend für ein Gespräch mit den Damen. Seine Frau, so schloss er, die passioniert für Nilquellen und Kongo-Becken sei, freue sich ungemein, einen so weit gereisten Herrn kennenzulernen. Und wenn es Afrika nicht sein könne, so werde sie sich auch mit Persien und Indien zufrieden geben. Gordon fühlte sich durch die ganze Sprechweise sehr angeheimelt und nahm an. Der Abend in Charlottenburg war entzückend gewesen und Gordon hatte sich wieder überzeugt, wie klein die Welt sei. Gemeinschaftliche Freunde waren entdeckt worden in Bremen, England, New York und zuletzt auch in Berlin selbst. Auch den Obersten von Saint-Anno kannte man. Er habe eine schöne Frau, die schon einmal verheiratet gewesen sei, sehr hoch hinauf, und habe eines Duells halber den Abschied nehmen müssen. Unter solchem Geplauder war der Abend vergangen und erst lange nach Mitternacht hatte Gordon in einem Mischzustande von Müdigkeit und angeheitert sein, seinen Heimweg angetreten. Nun war es Morgen Und er erschrak fast, als er in sein Wohnzimmer trat und sich hier umsah. Alles lag noch gerade so da, wie es gestern, als der Besuch kam, gelegen hatte. Wäsche zerstreut über die Stühle hin, Überzieher und Fracks an Schrankecken und Fensterriegel gehängt und der Koffer selbst halb aufgeklappt zwischen Tür und Ofen. Am buntesten aber sah es auf dem Sofatisch aus, wo Nagelscheren und Haarbürsten, Eau-de-Cologne-Flaschen und Krawatten ein Chaos bildeten, aus dessen Zentrum ein rotes Fes und als Überraschung ein Marktasternbukett aufragte, das die Wirtin, vielleicht um sich ihres Mieters fester zu versichern, mit beinahe komischer Sorgfalt in eine blaue Glasvase mit Silberrand hineingestellt hatte. Nirgends ein Zoll breit Platz. Zudem allen kam in eben diesem Augenblick auch noch der Kaffee. Gordon nahm schnell eine Schale voll und setzte dann das Tablett auf den Bücherschrank. Und nun sollte ich wohl, hob er an, in diesem Chaos Ordnung stiften. Aber ich war so lange nicht in Berlin, wenigstens nicht mit Muße, dass ich ein Recht habe, mich als einen Fremden anzusehen. Und für einen Fremden ist es immer das Erste, dass er sich ein Kissen aufs Fensterbrett legt und die Häuser und Menschen ansieht. Und damit trat er wirklich ans Fenster und sah hinaus. Aber Häuser und Menschen in der Lenné-Straße, da hätte ich mir freilich einen anderen Stadtteil und vor allem ein anderes Vis-à-vis suchen müssen. Alles ist so still und verkehrslos hier, als ob es eine Privatstraße wäre, mit einem Schlagbaum rechts und links. Sei es drum, man muss die Feste nehmen, wie sie fallen, und die Straßen auch. Im Übrigen wird sich schon was finden, das der Betrachtung aus der Vogelperspektive wert wäre. Das an der Ecke da, das muss der Schneckenberg sein. Erinnerungen aus meinen College-Tagen her. Und wenn ich Glück habe, sehe ich auch noch ein Stück von dem Schaperschen Goethe. Wahrhaftig, da blitzt sowas zwischen den Bäumen. Au fond sind Bäume besser als Häuser. Und ein bisschen Publikum wird sich auch noch einstellen. Wo Bänke stehen, stehen auch Menschen in Sicht. Als ich Berlin Ende Mai passierte, schien der Tiergarten speziell hier herum aus lauter roten Kopftüchern und blau-weißen Kinderwagen zu bestehen. Und wenn erst die Mittagssonne wieder brennt, werden auch die roten Kopftücher wieder da sein. Und vielleicht auch die zugehörige Soldateska. Bis dahin muss ich mich mit dem Schlangenungetüm begnügen, das da 10 Ellen lang im Grase liegt. Aha, jetzt blitzt der Strahl über den Rasen hin. Er sah noch eine Weile dem Spritzen zu, freute sich, wie sich das Sonnenlicht in den Tropfen brach, und gab dann seinen Fensterplatz wieder auf, um endlich Ordnung zu schaffen. Rüstig ging er ans Werk und musste lachen, als der Kleiderschrank bei jeder Berührung seiner Holzriegel quietschte. Noch ganz die alte Zeit. So quietschten sie früher auch. Aber Berlin wird Weltstadt. Und während er so sprach, flogen die Kästen auf und zu, bis nach Ablauf einer Stunde nicht bloß die Stiefel aller Arten und gerade blank aufmarschiert in einer Ecke standen, sondern auch die Bürsten und sonstigen Reinigungsapparate des zivilisierten Menschen ihren richtigen Platz gefunden hatten. Er ruhte sich einen Augenblick und machte dann Toilette. Wohin? Alte Freunde besuchen, die vielleicht keine mehr sind? Immer misslich. Also neue. Das heißt mit anderen Worten die Saint-Anneaux. Denn andere habe ich nicht. Aber sind sie da? Dass ich sie vor 8 Tagen auf der langweiligen Insel nicht finden konnte, beweist nicht, dass sie zurück sein müssen. Sie können sich statt für Norderney mindestens ebenso gut für Helgoland oder Scheveningen entschieden haben. Eins ist wie das andere. Aber mit oder ohne Chance, jedenfalls kann ich einen Versuch machen. Und er nahm Hut und Stock, um in der Saint-Anneauschen Wohnung vorzusprechen. Diese war auf dem Hafenplatze, so dass der einzuschlagende Weg erst durch ein Stück Königgrätzer Straße, demnächst aber über den Potsdamer Platz führte, der auch heute wieder wegen Kanalisation und Herstellung eines Inselperrons unpassierbar war, wenigstens in seiner Mitte. So musste Gordon denn an der Peripherie hin sein Heil versuchen, was ihn freilich nur in neue Wirrnisse brachte, denn es war gerade Markt heute, der wie gewöhnlich an dieser Stelle zwischen Straßendamm und Häuserfront abgehalten wurde. Hier saßen die Marktfrauen in einer Art Defilé, gekeilt in drangvoll fürchterlicher Enge, durch welche Gordon nun hindurch musste. Wirklich, das war nichts Leichtes, aber so schwer es war, so vergnüglich war es auch. Und auf die Gefahr hin, überrannt zu werden, blieb er stehen und musterte die Szenerie. Weithin standen die Himbeertinen am Trottoir entlang, nur unterbrochen durch hohe, kiepenartige Körbe, daraus die Besinge blau-schwarz und zum Zeichen ihrer Frische noch mit einem Anflug von Pflaumen hervorlugten. In Front aber, und zwar als besondere Prachtstücke, prangten unförmige, verspätete Riesenerdbeeren auf Schachtel- und Kistendeckeln, und dazwischen lagen Kornblumen und Mohn in ganzen Bündeln, auch Goldlack und Vergissmeinnicht, samt langen Bastfäden, um, wenn es gewünscht werden sollte, die Blumen in einen Strauß zusammenzubinden. Alles primitiv, aber entzückend in seiner Heiterkeit und Farbe. Gordon war ganz hingenommen davon. Und erst als er sich satt gesehen und ein paar kräftige Atemzüge getan hatte, ging er weiter, um an der Köthener Straßenecke rechts einbiegend auf den Hafenplatz zuzuschreiten. »Sie werden in dem Diebitschen Hause wohnen. Etwas Alhambra, das passt ganz gut zu meiner schönen Cecile.« Wahrhaftig, sie hat die Mandelaugen und den tief melancholischen Niederschlag irgendeiner Zoe oder Sulaika. Nur der Oberst, bei allem Respekt vor ihm, stammt nicht von den Avancerages ab. Am wenigsten ist er der poetisch Letzte von ihnen. Wenn ich ihn à tout prix in jenen maurischen Gegenden unterbringen soll, so ist er entweder Abdelkader in Person oder ein Riffpirat von der marokkanischen Küste. Während er noch so vor sich hin plauderte, stand er vor dem Saint-Anoschen Hause, das aber, wie die Nummer jetzt auswies, nicht das Haus mit der Alhambra-Kuppel, sondern ein benachbartes, von kaum minderer Eleganz war, wie gleich sein Eintritt ihm zeigen sollte. Die Stufen waren mit Teppich, das Geländer mit Plüsch belegt, während die bunt bemalten Flurfenster ein mattes Licht gaben. Eine Treppe hoch angekommen, las er »Oberst von Saint-Anno«. Er klingelte. Niemand aber kam. Also noch verreist. Ich will es aber doch noch einmal versuchen. Solange die Herrschaften nicht da sind, sitzen die Dienerschaften auf den Ohren. Und er klingelte wieder. Wirklich, ein hübsches Mädchen kam, eine Jungfer, etwas verlegen. Sie schien in einer intimen Unterhaltung gestört worden zu sein oder doch mindestens in ihrer Toilette. Die gnädige Frau schon zurück? Erst heute über 8 Tage. Von Norderney? »Nein, von dem Gut.« »Ach, von dem Gut«, sagte Gordon, als ob er wisse, dass ein solches existiere. Dann ging er wieder, nachdem er sein Bedauern ausgesprochen hatte, die Herrschaften verfehlt zu haben. »Also noch auf dem Gut. Das will sagen, auf dem Gute der Frau. Den Obersten haben keine Güter. Es gibt zwar Dotationen, aber die kommen erst später, wenn sie überhaupt kommen.« Und damit trat er wieder auf den Platz hinaus.
Das war der 9. Teil unserer Fontane-Lesung Cécile mit der unvergessenen Stimme des großen Gerd Westphal. Morgen geht's weiter. Thank you.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Fachleute haben einen Teil der Carola-Brücke in Dresden abgesichert. Die Stahlbetonbrücke an der Dresdner Altstadt war gestern in Teilen in die Elbe gestürzt. Verletzt wurde niemand. Noch immer besteht jedoch Gefahr, dass noch weitere Teile einstürzen könnten. Aus Dresden Arndt Groß.
Das technische Hilfswerk hat Sensoren an der Brücke angebracht, die einen Alarm auslösen sollen, wenn sich Elemente des Bauwerks zu stark bewegen. Noch gibt es keinen konkreten Plan, wie die Brückenteile, die in der Elbe liegen, beseitigt werden können. Es besteht weiter die Gefahr, dass bei größeren Erschütterungen die verbleibenden Betonelemente der Brücke ebenfalls einstürzen. Selbst die Stromkabel der Straßenbahnen und die Straßenbahnschienen selbst bleiben zunächst unberührt. Am Morgen wollen Verantwortliche der Stadt Dresden beraten, wie es weitergehen kann in den kommenden Tagen. Ein Problem dabei, ein drohendes Hochwasser nach starken Regenfällen am Wochenende. Die Brückenteile stauen dann Wasser der Elbe und Geröll auf.
Der Bundestag diskutiert zur Stunde über ein neues sogenanntes Sicherheitspaket. Nach dem